Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich diesen Podcast überhaupt machen soll, denn es ist eine Geschichte von einer Promotion, die kein Happy End hat. Die meisten Promotionen haben ja ein Happy End, in dem immerhin eine Dissertation bzw. ein Doktortitel bei rausspringt. Und es gibt aber auch so Promotionen, die haben kein Happy End und diese Promotion ist so ein Fall. Und zwar ist es der Fall von Anne, deren Dissertation erstmal abgelehnt wurde und nach der Überarbeitung wurde sie nochmal abgelehnt, so dass Anne nun ihre Promotion ohne Doktortitel beendet hat. Und ich freue mich, dass sie so mutig ist, heute hier im Coaching Zone Podcast zu sein, um uns davon zu erzählen und vielleicht auch nochmal mit mir zusammen zu überlegen, was hätte sie anders machen können. Ich weiß jetzt, man kann immer, ne, hinterher ist man immer schlauer. Das meine ich gar nicht, dieses anders machen, sondern eher dieses, was kannst du eigentlich daraus mitnehmen aus der Geschichte, die Anne erlebt hat? Und ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende in allen Phasen und zu allen Themen ihrer Promotion. Hier in diesem Podcast oder aber auch auf der Coaching-Zonen-Seite im Blog und im Newsletter bekommst du Unterstützung für deine erfolgreiche Promotion. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du da bist und schön, dass du auch freundlich guckst, weil du hast eigentlich, könnte man denken, gar keinen Grund dazu, weil du hast es mir geschrieben und wir waren vorher auch schon mal in Kontakt. Du hast mir geschrieben, dass deine Dissertation jetzt nicht angenommen ist, beziehungsweise deine lange, kostenintensive, sage ich mal, emotionsintensive, ressourcenintensive Dissertation oder Promotion ohne Dissertation zu Ende geht. Und ja, fang einfach an, erzähl mal und ich frag dich dann einfach noch mal ein paar Sachen. Schön, dass du da bist, auch dass du so mutig bist, weil das, glaube ich, auch noch mal für viele ein Grund, jetzt im Boden zu versinken und das tust du nicht und da danke ich dir.
So, lieber, genau, also erstmal hallo, liebe Jutta. Ich freue mich auch ganz doll, dass wir zusammengekommen sind. Ich kenne dich auch schon ganz lange, also jetzt so eher dann virtuell, weil ich ganz viele Schreibchallenges mitgemacht habe. Und also ich sage es mal so, ich lache wieder oder ich schmunzel wieder. An für sich liegt mir das natürlich noch schon noch schwer im Magen. Und vielleicht gleich mal zu Anfang die Frage, warum ich das überhaupt mache. Also, dass ich mich mal hinstelle und sozusagen diese wilde Geschichte erzähle, ist eigentlich, weil es eine wilde Geschichte ist. Also weil ich an für sich ein Mensch bin, der Kritik sogar sehr schätzt. Also ich finde es ganz fantastisch, wenn nach Vorträgen beispielsweise sich viele melden und wilde Rückfragen stellen oder auch Dinge in Frage stellen. Und an für sich ziehe ich aus solchen Dingen, aus so konstruktiver Kritik auch gerne Schlüsse und die lassen einen auch weiterentwickeln. Und die Geschichte meiner Promotion sozusagen, die ist leider nicht so ganz glatt verlaufen. Und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Auch vor allen Dingen, weil ich als in der Zeit, in der ich mich versucht habe, die ganze Geschichte noch zu retten, mit vielen Personen in Kontakt gekommen und auch gemerkt habe, dass ich nicht die Einzige bin, die sowas erlebt. Und mir liegt es halt ganz intensiv am Herzen, dass Menschen anfangen oder Promo-Doktoranden und Doktorandinnen anfangen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, da muss einfach mal jemand den Anfang machen. Und das würde ich ganz gerne tun. Und ich habe heute Morgen schon mal ganz in Ruhe angefangen zu überlegen, wie ich das aufbaue, weil es eine sehr lange Geschichte ist. Wir haben ja jetzt 2024 und meine Zeit als Doktorandin begann 2016. Also es ist ja wirklich ein wahnsinnig langer Zeitraum bis heute. Und ich habe jetzt mal versucht, alles so möglichst kurz chronologisch zusammenzufassen, dass man die Geschichte oder dass du die erstmal hörst und auch die Menschen, die sich den Podcast hier anhören. Und dann können wir bestimmt mit Rückfragen noch ein paar Knackpunkte ein bisschen genauer erklären.
Ja,
Genau, also
gerne.
ich würde auch jetzt ganz gerne nicht die Uni nennen, an der ich da damals tätig war. Es ist einfach, geht mir ja auch nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen. Ich soll einfach nur eine Geschichte erzählen, von der ich ja natürlich ganz persönlich betroffen bin. Und genau. Also das fing damals, glaube ich, ganz klassisch an, wie bei ganz vielen. Ich habe bin im relativ speziellen Arbeitsfeld tätig, und zwar in der Bauforschung. Habe, bevor ich Doktorandin wurde, auch schon sehr, sehr viel oder auch lange, auch mehrere Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und war dann irgendwie so, also ich liebe meinen Beruf auch bis heute noch sehr, und bin war da an so einem Punkt beruflich, wo ich dachte so, oh, ich habe dann zwar immer für Büros geforscht und wollte das einfach mal intensiver machen. Und dann war auf einmal eine Stelle ausgeschrieben für ein Forschungsprojekt. Ich habe die gesehen, ich kannte das Gebäude, um das es da ging. Und es war für mich wie so ein Wink des Schicksals. Und ich dachte, juhu, ich würde mich da einfach mal bewerben. Wenn es klappt, dann soll es so sein. Das war dann auch so. Hab meinen damaligen Job gekündigt und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der entsprechenden Uni geworden. So, den Job hatte ich dann auch 3 Jahre inne. Das Forschungsprojekt lief über die DFG. Ich habe auch an dem Antrag damals mitgearbeitet. Also auch bisher immer noch so ein ganz klassischer Weg, glaube ich, für Forschende. Und ja, also nach 3 Jahren war die Stelle dann ausgelaufen. Ich habe damals auch Teilprojektleitung gemacht und wirklich wahnsinnig viele Daten. Also es war sehr, eine sehr, die Arbeit basierte ganz intensiv Archivarbeit. Wir haben damals mit sehr vielen anderen Universitäten auch noch zusammengearbeitet, die bestimmte Forschungsprozesse an den Gebäuden vorgenommen haben. Und es war eine ganz wunderbare, schöne, sehr intensive Forschungsarbeit an einem Gebäude. Und auch die ganze Entstehungszeit und ganz viele Dinge rundherum wurden noch mit untersucht. Und ja, dann ist meine Stelle irgendwann ausgelaufen.
Ich will mal eben, lass mal
Ja?
eben das kurz zwischenfragen mit dem
Gerne.
Gebäude, weil wahrscheinlich das manche Leute nicht verstehen, dass dieses Gebäude ist dein Forschungsthema
Genau.
gewesen, ne? Also es geht dann eher in diese Bauingenieur, Bauforschung, Architektur
Genau.
Richtung.
Also ich bin Doktorandin gewesen im Bereich Architektur. Und ich
Okay.
selber komme aber aus der Kunstgeschichte. Also ich bin
Ah,
Kunsthistorikerin
okay.
und arbeite aber eigentlich schon immer mit Architekten zusammen. Und genau, also so kam es zusammen. Und Bauforschung ist also der Kerngedanke, da befasst man sich einfach wahnsinnig intensiv mit Gebäuden und krabbelt tief in die Geschichte rein und sucht quasi jeden Stein, den Winkel, und genau so sind die
Ah
beiden
ja. Ah ja, okay.
Bereiche sozusagen
Ja.
zusammengekommen.
Okay, nach den ersten 3 Jahren, bist du dann sofort schon angefangen zu promovieren oder hast du
Ich
geforscht?
war sofort Doktorandin ab ersten Arbeitstag, und es war an für sich auch so gedacht, dass ich die Daten während des Forschungsprojekts sammle und die dann auch quasi verwerte und umforme für die Dissertation. Also wir hatten das auch sehr sauber abgeteilt voneinander, dass Kai später, also einfach die Arbeitsfelder, die Schnittflächen ordentlich gesetzt sozusagen und die Arbeitsfelder aufgeteilt. So, dann war es bei mir so, wie es, glaube ich, auch bei vielen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist. So richtig Zeit zum Schreiben hat man in der Zeit dann nicht. Aber ich muss sagen, da sind wirklich viele Daten zusammengekommen. Es war auch, dass die Stelle dann ausgelaufen ist. Es kam auch ein bisschen überraschend für mich. Also es war immer so in der Waage gehalten. Und genau, also die Stelle hatte dann jemand anders übernommen oder weitergeführt. Und ich war dann erstmal arbeitslos. Und mein Betreuer oder Doktorvater, besser gesagt, der fand es eigentlich eine ganz charmante Lösung und meinte, ich könnte ja dann in Ruhe an meiner Doktorarbeit in Arbeitslosigkeit schreiben. Fand ich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich bin einfach auch noch alleinerziehend und muss eine Familie ernähren, und es war irgendwie eine ungünstige Konstellation. Also ich gehöre da nicht zu den Leuten, die so in Ruhe alle Viere ausstrecken können und arbeiten. Man muss ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. So. Also habe ich dann schon an meiner Diss auch gearbeitet, habe mir einen Job gesucht weiter, habe dann auch irgendwann einen gefunden und habe ab da dann nebenberuflich promoviert. So, und dann war das so, dass ich, seitdem ich dann nicht mehr auch an der Uni angestellt war, die Uni ist auch nicht in der Stadt, in der ich lebe, wurde es mit der Kommunikation ein bisschen schwierig. Also eigentlich gibt es ja, man hat ja eigentlich mit seinem Doktorvater, ich weiß nicht, weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, das ist an allen Universitäten so ein Promotionsvertrag. Der ist ja an für sich auch festgeschrieben. Also sind ja ganz viele Reglements abgeschrieben, wie der Kontakt stattfinden soll, wie viele Abs wie viel, also wie viel Kommunikation stattfinden soll. Und das hat sich alles enorm reduziert, seitdem ich nicht mehr in der Uni gearbeitet habe. Ich habe das damals auch schon vorher angesprochen, auch häufig, dass ich da Probleme sehe. Habe das auch übrigens auch bei einer Coaching-Zone, gab es ja mal so Austausch mit anderen Doktoranden und Doktorandinnen angesprochen. Habe es auch mit dem Doktorvater schon besprochen, dass ich da irgendwie Schwierigkeiten sehe, es hat aber nichts geholfen. Habe dann also irgendwie neben der Arbeit sehr intensiv an der DIS gearbeitet, habe die dann auch fertig bekommen, war dann schon auch noch im Austausch mit dem Doktorvater sozusagen. Und genau, das lief dann so ab beim ersten Mal, dass ich die Arbeit dann eingereicht habe. Und von ihm war auch vorher die Aussage, er kannte die Arbeit ja, dass das inhaltlich alles in Ordnung ist, dass ich die einreichen soll und dass ich schon mal meine Disputation vorbereiten soll.
Hatte er schon Teile gelesen und
Ja.
warst du im Kolloquium oder wie?
Also ich war, genau, im Doktorandenkolloquium habe ich viel gearbeitet auch und auch vorgestellt. Das war mir auch wichtig, weil ich, wie gesagt, das eigentlich sehr mag, so diesen Austausch. Auch gerade, wenn man so mit doch auch manchmal harter Kritik da nochmal hingewiesen wird, wo man nochmal genau hingucken soll. Und doch, doch, das war, gab es schon alles und er kannte auch Abschnitte. Er war jedenfalls auch sehr überzeugt, meinte, gib die ab, bereite dich vor. Da war, glaube ich, damals sogar noch Corona-Zeit, da hatte ich noch ewig Austausch mit der Uni, wie das jetzt läuft, ob online hinfahren und so weiter und so fort. Die Disputation lag fertig auf meinem Laptop. Und dann kam die Nachricht von meinem Doktorvater, dass die Arbeit nicht angenommen wird.
Von
So.
ihm oder also
Von
vom
ihm.
Promotionsausschuss?
Nee, er selber hatte mir das mitgeteilt. Und also schon vorab, das war ja, um mich darauf vorzubereiten, irgendwie, genau, also so war das. War da ein bisschen ein richtiger Schock für mich, weil
Ja,
ich,
das interessiert mich. Wie hat er
ja,
so
gerne.
angerufen oder hat er geschrieben oder?
Da muss ich glatt mal, ich glaube, er hat mir geschrieben und wir haben uns dann aber auch getroffen, also
Ah,
weil wir in der
okay.
gleichen Stadt leben und haben das dann auch besprochen. Ich musste dann erstmal den Schreck verdauen, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und genau, dann kriegt man ja, also es ist an der Uni, wo ich Doktorandin war, so, dass man dann die Gutachten auch einsehen darf von den, in meinem Fall dann vom Doktorvater und dem Zweitgutachter. Und genau, die habe ich mir dann angesehen.
Lass noch mal kurze
Ja,
Frage nehmen.
gerne.
Wenn die sagen, nicht angenommen, das heißt non rite, oder? Oder also
Ja,
die haben dann Gutachten und
genau. Genau, das war nicht angenommen. Es wurde aber von beiden noch empfohlen, dass ich die Doktorarbeit noch überarbeite. So. Und fand ich einen schönen Hinweis, so, um es mal so zu sagen. Und war aber natürlich auch, also es ist ja auch belastend, wenn man neben der Arbeit eine DIS schreibt und da die Nachricht ist, nochmal zu überarbeiten, war jetzt nicht so erfreulich, sagen wir es mal so. Also musste ich auch erstmal so in mich gehend überlegen, ob ich das nochmal so machen möchte. Und damals war ich schon so ein bisschen überrascht, weil die Gutachten waren, also da waren schon so Kritikpunkte drin, die ich verstanden habe auch. Und aber es waren auch ganz viele Dinge wurden so angekreidet, die eigentlich abgesprochen waren miteinander oder auch so, also weil wir dann schon teilweise auch doch in Abstimmung waren. Und die wurden dann auf einmal anders ausgelegt oder missverstanden. Und da war ich so ein bisschen verwundert.
Was hast du dir gedacht, wie das gekommen ist? Weil, also, war das eher so, dass du es nicht ge gesehen hast? Oder ob er sich irgendwie umentschieden hat? Also, oder ob das der Einfluss des Zweitgutachters war? Also.
Also das kann ich ja nur spekulieren, weil ich es nicht weiß. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Abstimmung mit dem Zweitgutachter, also oder Abstimmung dürfen sie ja eigentlich, also irgendwie also dass ja Erst- und Zweitgutachter da, die sind auch beide sehr unterschiedliche Personen, die sehr unterschiedliche Bereiche abdecken, so inhaltlich. Und ich hatte den Eindruck, die sind ein bisschen aneinander geraten. Also das gab es auch schon während der Betreuungszeit. Da hatte ich den Eindruck, das Spielfeld, dieses Ärgernis zwischen den beiden ist jetzt so ein bisschen meine Diss sozusagen. Und ich war damals schon so ein bisschen verwundert, weil ich dachte so, also die Argumente der Ablehnung sind, also ich habe das ja auch mit anderen besprochen dann, das sind Argumente, aber ich hatte bis dato auch immer so verstanden, dass die Disk, die man abgibt, ja auch noch nicht hundertprozentig dicht ist und das ist auch noch, also schon im Fach, also fachlich vernünftig ausgearbeitet, aber dass das ja doch immer noch eine Art Manuskript ist, wo man dann für die Publikation der Dissertation nochmal Hinweise gibt, was noch angepasst werden muss und so redaktionelles und die Kritikpunkte bei der ersten Ablehnung, also die wurde ja insgesamt zweimal abgelehnt, ne? Die war, das hätten wir noch gar nicht erzählt, aber es geht ja dann noch weiter. Die waren eher so, hatte ich den Eindruck, jetzt auch im Nachhinein vor allen Dingen eher so redaktioneller Art. Also da war auch da stand nicht drin, dass ich nicht wissenschaftlichen arbeiten könnte. Ich habe kein Plagiat gehabt. Und also ich habe die, da habe mir die sehr genau angeguckt damals und habe damals, muss ich auch jetzt so sagen, wie es ist, noch ein größeres Vertrauen in die Hochschulpolitik gehabt, als ich es heute habe. Da bin ich einfach auch davon ausgegangen, dass wenn die jetzt sagen, die ist so nicht ausreichend, dann ist es so. So.
Ich muss noch mal ganz kurz
Ja.
zurückfragen. Und dieser Streit, Konflikt, was immer das war zwischen den beiden GutachterInnen oder Gutachtern, war das, also du hast ja irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass das nicht gut geht oder beziehungsweise dass der Streitpunkt zwischen denen deine Diss ist. Wäre es da möglich gewesen? Also jetzt mal so im Nachhinein, man fragt sich ja manchmal, was man da hätte anders machen können. Hättest du da im Nachhinein gedacht, reagieren zu müssen?
Also ich habe ja reagiert, aber ich denke heute wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht intensiv genug. Und ich habe auch mir überlegt, ob ich nicht da, also den Gedanken hatte ich damals auch, dass ich überlegt, also ich habe überlegt, ob ich meinen Doktorvater wechsle. Also weil ich dachte so, also weil wir auch, also ich habe auch generell so gemerkt, dass wir so ein bisschen eine unterschiedliche Sprache sprechen, was ich dann am jetzt auch so ein bisschen auf unsere Fachrichtung schiebe. Architektur und Kunstgeschichte, obwohl ich auch sagen muss, ich arbeite seit mittlerweile 20 Jahren fast ausschließlich mit Architekten. Also eigentlich kenne ich die Sprache dieser Berufs, des Berufszweiges sozusagen, aber vielleicht auch nicht. Also das ist so, und man muss dazu auch sagen, ich bin wahnsinnig praxisbezogen. Und, also
Sind
ich bin,
Architekten doch eigentlich auch, oder?
ja, aber der Lehrstuhl, in dem ich promoviert habe, ist eher in Richtung Architekturtheorie ausgerichtet. Und ich habe manchmal auch überlegt, vielleicht war das so ein Knackpunkt auch so ein bisschen. Und warum ich damals nicht schon gewechselt habe oder versucht habe, einen anderen Betreuer oder eine Betreuerin zu finden,
Oder
war einfach.
Zweitbetreuung aus der Kunstgeschichte beispielsweise.
Ich habe mir damals eher, also ich eher gedacht, oder ich fand eher den Zweitbetreuer damals immer besser, weil wir in so einem eher gleichen Feld arbeiten. Und die Kritik von ihm habe ich auch immer besser verstanden, weil der hat sehr klar und sehr, der hat auch damals bei der ersten Ablehnung mir gute Hinweise gegeben, wie man das ändern kann. Und mit dem habe ich auch gute Gespräche, also ein gutes Gespräch mal geführt. Aber mit dem Tauschen, wir waren halt alle drei durch dieses DFG-Projekt so eng verbunden, weil dass ich da keine Chance gesehen habe, rauszukommen, weil das miteinander sehr, sehr stark verknüpft war. So. Und genau.
Weiter in der Chronologie.
Ach
Also,
Gott.
die Arbeit ist abgelehnt worden. Du hast einen Schock gehabt. Du hast mit ihm gesprochen und hattest die Möglichkeit, nochmal zu überarbeiten.
Genau.
Und du hast jetzt gerade auch gesagt, Vertrauen in die Hochschulpolitik. Was war da passiert?
Nee, damals war das noch, wie gesagt, war das so. Und dann kam mir der zweite Teil dieser Geschichte. Ich habe mich dann aufgerafft und dachte so, gut, es steckt wahnsinnig viel Arbeit in dieser Diss schon drin. Die Punkte, die ich überarbeiten soll, sind greifbar. Wir haben uns, also die beiden Gutachter und ich haben uns sehr gut, dachte ich, miteinander besprochen, wie man das machen kann, also wie ich das machen kann. Und ich habe damals mir, es gibt auch noch mal so eine Dame, mit einer Dame zusammengearbeitet, die auch so Schreibende unterstützt, also ein Schreibcoach auch, und hatte mit der auch einmal die beiden Gutachten mir angeschaut und also beziehungsweise ihr erzählten so ein bisschen, was drin stand, und dann hat sie mir auch Tipps gegeben, wie ich das auswerten kann, diese Gutachten, wie man sich klug so einen Plan aufbaut, wie man die abarbeitet sozusagen. Das habe ich mir alles angeguckt, habe das überlegt und dachte so, okay, ich denke, das wird jetzt noch mal eine intensive Zeit so. Aber da ich das, also bis heute übrigens noch dieses Projekt und dieses Gebäude so wirklich gerne mag und immer noch wahnsinnig spannend finde, dachte ich, ich mache das jetzt, weil das ich die anderen Jahre davor nicht über Bord werfen möchte. Und genau, habe die Verlängerung beantragt, habe ein Jahr nochmal Zeit sozusagen bekommen, um das zu machen. Und habe das dann auch gemacht. Ich habe dann meine Arbeitszeit im Büro partiell reduziert, um wirklich auch richtige Schreibtage zu haben. Also wo ich dann wirklich komplett auch Tage so nur an der Disk gearbeitet habe, damit ich da nicht so, so ganz kleinschrittig oder kleinteilig arbeiten muss. Habe mich mit anderen Leuten abgestimmt, habe mir Hilfe gesucht, habe da auch nochmal auch gedacht, so, okay, ich glaube, die Überarbeitung tut der Arbeit auch wirklich gut, weil die nochmal so eine gewisse Schärfe oder so einen gewissen Fokus in die Fragestellung bringt. Genau, dann wurden die Kommunikationsprobleme mit meinem Erstgutachter, also aus meiner Sicht kann ich das ja immer nur berichten, auch immer schlimmer.
Was heißt genau schlimmer?
Weniger Kommunikation. Ich habe ihm ab und zu Textpassagen geschickt, wo er gucken sollte, ob das jetzt so passt, irgendwie, oder ob das so die richtige Richtung ist. Da habe ich monatelang keine Antwort bekommen oder als Antwort bekommen, oh Gott, also nach 2, 3 Monaten, ich habe jetzt deine Dateis irgendwie verloren gegangen, kannst du sie nochmal schicken? Genau, und ja, denn ja, also so eine Geschichten, die schon so, finde ich, fragwürdig sind, weil ich denke, man muss mit Forschungsdaten auch wirklich vernünftig umgehen. Und den Eindruck hatte ich nicht da in dem Zusammenhang. Dann wurden mir auch immer noch mal kleinere Aufgaben geschickt, interessanterweise zu dem DFG-Projekt von meinem Professor, also meinem Erstgutbetreuer, der dann
Also
fand,
zu
ich
dem
könnte
Job,
jemand
den
noch,
du gar nicht mehr gemacht hast.
genau, wo er immer dachte, könnte sie jetzt noch mal machen. Habe ich partiell grob gemacht, weil ich natürlich auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis stehe oder stand, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt.
Hashtag Machtmissbrauch.
So sieht es aus. Das weiß ich heute, das war mir damals nicht bewusst. Genau. Jedenfalls, ich habe diese Arbeit durchgearbeitet. Ich war danach sehr zufrieden mit dem, was dabei rauskam. Ich habe mit der Schreibcoachin, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form ist davon, die hat damals auch sich ein paar Sachen so anguckt, die kommt auch so aus dem historischen Bereich und die meinte auch so, dass es eine wirklich schöne Arbeit so ist, die Teile, die sie kennt, sehr wissenschaftlich, sehr gründlich, alles. Ich habe also wirklich ganz verschiedene Daten sehr vernünftig zusammengebracht. Und dann muss ich mal auf meinen kleinen Zettel gucken. War das wieder so, dass mein Erstgutachter meinte, ja, das ist gut geworden, die hat sich gelohnt, die Überarbeitung, reicht es mal ein, habe ich gemacht. Ich habe wie beim ersten Mal übrigens auch sehr, sehr lange gewartet auf die Begutachtung, also wesentlich länger als die Promotionsordnung vorsieht. Und dann ist das gleiche Spiel nochmal passiert, wie beim ersten Mal. Mein Erstbetreuer hat mich um Termin gebeten. Wir haben uns getroffen und hat er mir mitgeteilt, dass er die Arbeit wieder nicht annehmen wird und auch der Zweitgutachter nicht.
Okay, also das heißt, es gab keine Gutachten, sondern die haben vor den Gutachten.
Nee, die Gutachten gab es noch. Der hat es mir irgendwie, ich weiß nicht warum, mitgeteilt, persönlich schon vorab, dass es jetzt kommen wird. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. Vielleicht weiß ich es auch, also dann gab es da noch eine andere Komponente, die sehr, sagen wir es mal, ungewöhnlich war. Und zwar für dieses DFG-Projekt, das wir zusammen hatten, musste auch ein Bericht geschrieben werden. Der war bis dato noch nicht raus. Und in dem gleichen Zug, in dem er mitgeteilt hat, dass die Dissertation abgelehnt wird, also die Überarbeitung, hatte er mir gesagt, dass er 100 von den insgesamt 300 Seiten so fast 1:1 für den Bericht, für den DFG-Bericht verwenden möchte.
Deiner Dissertation.
Meine abgelehnten Dissertation, muss man dazu ja mal sagen. Und das war so ein Punkt, also ich war bei dem Gespräch sehr schnell sehr betroffen, zumal ja auch Dinge, also auch mir mitgeteilt hat, er hätte sie noch nicht ganz gelesen, aber er wäre sich schon sicher, die nimmt er nicht an, also so relativ flapsig auch, wo ich dachte so, also ich weiß nicht, ob man so auf Augenhöhe miteinander spricht, finde ich nicht. Und Also dieses Gespräch habe ich dann auch nochmal gefragt. Der hätte mir noch so ein paar Argumente, die sind so flapsig, dass ich mich gar nicht traue, die hier zu erzählen. Die waren so nichtig. Erstmal erzählt er, dann meinte ich auch so wie, ich denke, über die Gründe sollten wir ein anderes Mal sprechen, weil ich dann doch auch sehr angefasst war und ganz ehrlich auch nicht vor ihm in Tränen ausbrechen wollte. Und meinte so, da sprechen wir nochmal drüber. Und dann bin ich nach Hause gegangen, hatte so ein ganz komisches Bauchgefühl. Also nicht nur das Bauchgefühl, dass es doof ist, dass die abgelehnt wurde, sondern so ein Bauchgefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dem kann ich eigentlich gut vertrauen. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe am nächsten Tag gedacht, das Bauchgefühl ist noch doller geworden. Ich glaube, ich muss hier mal ganz schnell reagieren. Und das habe ich dann auch gemacht und habe Kontakt zu wirklich allen möglichen Anlaufstellen an meiner Uni damals genommen. Von Nachwuchsbeauftragte über Frauenbeauftragte. Genau die, dann auch noch die, also das waren genau waren erstmal die beiden ersten Ansprechpartner. Dann habe ich meine Schreibcoachin da auch nochmal gefragt, wie sie reagieren wollte. Ich habe wirklich so, sagen wir mal, 3, 4, 5 Stellen angeschrieben, sehr sachlich, was passiert ist, wie ich jetzt reagieren kann und soll und dass ich den Eindruck habe, dass irgendwas nicht stimmt. So, und dann
Konntest du so benennen, was nicht stimmt? Also, oder hattest du nur ein komisches Gefühl
nee,
oder?
ich hatte diese, Entschuldigung, dass ich gerade unterbrochen habe, ich habe diese Tatsache, dass er trotzdem die Arbeit abgelehnt ist und damit ja eigentlich einen gewissen wissenschaftlichen Standard nicht erfüllt, aber trotzdem diese Arbeit zum Drittel, also ein Drittel dieser Arbeit, also den DFG-Bericht darstellen sollte, das erschien mir sehr komisch. So, sagen wir es mal so. Und da dachte ich so, das kann. Verstehe ich nicht, das möchte ich, dass mir das jemand erklärt und ich möchte auch wissen, ob man es darf. Und ich wollte auch wissen, was es eigentlich, also mit welchen Gründen meine Dissertation zum zweiten Mal ablehnen darf. Und dann ist so eine Riesenwelle ins Rollen gekommen, was ja gut war. Ich habe dann noch verschiedene Netzwerke auch angeschrieben, die ich auch echt empfehlen würde, wie zum Beispiel gibt es so eine Gruppierung Mutterschaft und Wissenschaft, die sich so mit bestimmten Punkten befassen, die ich sehr empfehle. Oder auch, was ich auch toll fand, bei MAVI, das Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Das ist eine relativ kleine Gruppierung, aber ganz fantastisch. Mit denen habe ich auch Gespräche geführt, wie ich jetzt reagieren kann und so. Und dann wurde mir seitens der Uni, also seitens der Nachwuchsbetreuung, heißt es, glaube ich, also auch mitgeteilt, dass es ein DFG-Projekt ist, sollte ich mich an eine Ombudsfrau oder einen Ombudsmann wenden. Das habe ich dann auch gemacht. Die hat mich auch eine sehr nette Dame gefunden und die hat mich dann ins Boot geholt und die hat mit mir und dem Professor, also meinem Erstgutachter und auch dem Zweitgutachter, den wollten wir mit reinholen, ein Gespräch geführt und wollte versuchen, das nochmal alles irgendwie zu klären, bevor es offiziell sozusagen offiziell wird.
War das diese von der Geschäftsstelle des Ombudsmanns für die Wissenschaft, so Berlin-Brandenburger Akademie?
Nee, die war direkt von der Uni eine. Ah ja, das wurde mir erstmal so empfohlen durch diese DFG. Ich glaube, die Uni wollte auch so ein bisschen erstmal das nach außen dringen.
Sind sie
So.
natürlich, da, gut,
Genau.
solche Sachen zu wissen.
Ja, und muss ich aber auch sagen, dass wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Sie hat sich auch viel ins Zeug gelegt und mich auch sehr unterstützt. Wir haben das Gespräch mit dem Erstgutachter geführt, der Zweitgutachter wollte nicht. Und das Gespräch war aber auch sinnfrei. Also das war, also Inhalt, also für den Fortlauf der Dissertation und der Ablehnung war es für mich sinnfrei. Wichtig war da an diesem Gespräch, dass wir auch in Abstimmung mit einer Rechtsdame, mit der wir uns vorher abgestimmt hatten, dem Erstgutachter mitteilen konnten, dass er nicht ohne meine Zustimmung Texte rausgeben darf. Also weil wenn die online gestellt werden, also es ging ja um einen Online-Sachbericht, dann sind da meine ganzen Daten oder meine Texte weg, ne? Und genau, das war so der Sinn. Wir haben dann noch andere Gespräche und schriftliche Sachen miteinander besprochen. Also die Ombudsfrau, der Professor und ich, das hat unterm Strich in Sachen Ablehnung der DIS nichts gebracht. Aber halt der Schutz meines Textes wurde da schon mal doch nochmal auf den Tisch gepackt. Also das, genau. Dann habe ich gehört, dass es die Möglichkeit gibt, einen Widerspruch einzulegen. Den habe ich damals auch geschrieben. Da habe ich mich an einem Wochenende hingesetzt und hab mir die beiden Gutachten auf den Tisch gelegt und dachte, ich lese mir die jetzt Stück für Stück durch, tu so, als würde es nicht um mich gehen und versuche sachlich zu widerlegen, was ich da, also fachlich dazu sagen kann.
Ja.
Das habe ich gemacht, das sind 19 Seiten geworden oder so. Und genau, da wurde auch so wurden noch so andere Punkte mit angesprochen. Es gibt auch noch so ein paar Aspekte, die so eine bestimmte Befangenheit, wenn wir beruflich in bestimmten Fällen auch so zusammentreffen, auf den Tisch gelegt hat. Und genau, dann gab es so, also da so, und dann wurden die Daten aus der DIS, hatte ich den Eindruck, das ist auch nur eine Vermutung, meines Erachtens auch des Öfteren mal verwendet, ohne mich dabei mitzubenennen. Also so. Und das Fachliche war das auch so wie bei den ersten beiden Gutachten. Es war weder Plagiat, noch stand drin, dass ich nicht wissenschaftlich arbeiten kann und nicht in der Lage bin, also wissenschaftliche Frage wissenschaftlich zu beantworten. Das war einfach wieder so eine Auflistung von ganz vielen Kleinigkeiten, die sicherlich auch manche Hintergrund hatten, aber nichts, was so heftig eigentlich ist, dass man wirklich endgültig eine DIS ablehnt.
Ist da nicht irgendwie sowas wie ein Drittgutachten vorgesehen oder so?
Habe ich versucht, mit der Ombudsfrau vorgeschlagen, hat die Widerspruchsstelle der Uni nicht, also wollte es nicht machen.
Okay.
Die haben dem widersprochen. Ich habe dann auch noch also da ich ja Kunsthistorikerin bin, ist mir dann eingefallen, dachte ich so, zurück zu meinen Wurzeln. Ich lasse mal, frag mal im Verband der deutschen Kunsthistoriker nach, ob die mir irgendwie helfen können. Die haben sich da auch Sachen angeguckt und fand es auch erstaunlich, was das Ende dieses Promotionsprozesses war. Also das war ganz, also da waren ganz viele Menschen beteiligt, die dann den Kopf geschüttelt haben und nicht verstehen, was da passiert ist. Und ich habe mir dann auch noch einen Rechtsanwalt genommen. Das war auch noch mal, das wollte ich ja eigentlich vermeiden, weil das ja auch eine finanzielle Belastung ist, ziemlich hohe. Habe ich aber jetzt gemacht. Also der ist ja auch abgeschlossen jetzt, der Prozess. Deswegen spreche ich hier heute auch. Und der hat auch noch mal versucht, mich bei dem Widerspruch zu unterstützen und auch mit der Uni noch zu sprechen und auch noch mal dem Professor darauf hinzuweisen, dass es auch ein Urheberrecht für geistiges Eigentum gibt, also für meine Texte, die ich da geschrieben habe. Das hat auch versucht, wie gesagt, was ich gerade meinte, auch mit auf die Uni einzuwirken, auf die Widerspruchsstelle, ob man nicht einen Drittgutachter oder ob man noch mal jemand drauf gucken lässt. Und die haben alles abgeblockt, die Uni komplett dicht gemacht.
Was ist denn eigentlich Widerspruchsstelle? Also gut, ich kenne mich jetzt in anderen Bundesländern nicht so aus, aber ich würde immer denken, dass der Promotionsausschuss da verantwortlich.
Irgendwie ist es bei der Widerspruchsstelle gelandet. Das scheint da an dieser Uni oder an dem Bundesland so zu sein. Und es war ganz komisch. Und ich habe jetzt, was ich auch noch überraschend fand, muss ich sagen, als ich jetzt die Ablehnung meines Widerspruchs bekommen habe, also und damit auch die Bestätigung, dass die Dissertation jetzt generell nicht angenommen wurde, konnte ich auch die beiden Reaktionen der Gutachter auf meinen Widerspruch lesen. Da ist mir wirklich, also das war so ein richtiger, also ich muss es jetzt wie so ein Schlag in die Magengrube, das hat mir körperlich richtig wehgetan zu lesen, was da drin stand, weil das waren so viele Aussagen, die nicht der Realität entsprechen und die dann ja darüber entschieden haben, wie es jetzt weitergeht und dass das niemand überprüft. Das war jetzt wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass da jemand die Unwahrheit schreibt und das ist jetzt die Entscheidung. Also das finde ich wirklich heftig. Also und dann habe ich dann überlegt, mit meinem Anwalt auch nochmal gesprochen und habe dann auch gefragt, was jetzt die nächsten Schritte sein könnten. Jetzt könnte man noch eine große Gerichtsverhandlung machen und da bin ich auch nochmal in mich gegangen und habe mir überlegt, da dachte ich so, also dich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so mental auf jeden Fall und auch finanziell jetzt an so einem Punkt angekommen. Ich hatte mir da so eine Grenze gesetzt, ich nicht überschreiten möchte und kann. Also das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Anerkenne, und ich weiß gar nicht, anerkennen mache ich eigentlich nicht, aber ich gebe jetzt auf, ist ja eigentlich eher die richtige Aussage.
Naja, und ein jetzt, ne, also ich würde dann jetzt so spontan denken, naja, dann reich die Arbeit, schreib sie um und reich sie woanders ein, aber das geht wahrscheinlich nicht. Erstens wegen der Daten und zweitens wegen der Bestätigung, dass man sagen muss, das ist keine abgelehnte Arbeit. Also man kann ja eine abgelehnte Arbeit nicht einfach irgendwo anders einreichen. Das geht ja
Nee, also das ist
rechtlich
jetzt
nicht.
wirklich durch, das Thema. Und das tut richtig weh, muss ich sagen. Also das ist so schon heftig. Und das ist jetzt das auch der Punkt, was ich vorhin meinte. Also die Hochschulpolitik in Deutschland, das hat mich jetzt so erschrocken, was da passiert ist. Und ich habe auch durch diese Netzwerke, mit denen ich da jetzt zu tun hatte und auch um Hilfe gebeten hatte, die ja auch das gemacht haben, was wir machen konnten, habe ich auch also so viele andere Geschichten noch, also Geschichten klingt immer so, als wäre sie ausgedacht, aber so Lebenssituationen gehört oder Berichte, sagen wir mal, über von Fällen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Also.
Ich kenne jetzt mal aus meiner Coaching-Erfahrung, ne, so, also ich meine, ich sag mal so, das, was du da jetzt machst, ne, und oder erlebt hast, das ist wirklich ein Extrem. Ne? Bei vielen geht es nicht so weit, vor allen Dingen auch noch zweimal abgelehnt. Ne? Also das ist schon wirklich so ein ganz besonderer Fall, aber was du sonst erzählt hast, was da so passiert, da, also ich habe gerade im Moment auch einen Fall, wo ich so sagen würde, ja, es könnte 1:1 irgendwie in diese Richtung gehen, ne? Also ganz viel ist davon auch schon so passiert. Ich will jetzt mal, will jetzt noch mal, also erstmal will ich dir sagen, das tut mir unglaublich leid. Also ich finde auch nicht, dass man sowas erleben muss. Und ich könnte mir vorstellen, ich werde demnächst noch mal ein Interview machen mit Dr. Katrin Frisch. Die ist an der Geschäftsstelle des Ombudsmann für die Wissenschaft. Die arbeiten mit solchen Fällen. Also wenn du zu mir gekommen wärst und mir davon erzählt hättest, hätte ich dich genau auch dahin geschickt, ne? Weil ich denke mir, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit ist, das außerhalb der Uni zu machen, weil ich habe nämlich jetzt auch schon oft von Fällen gehört, in denen Promovierende vorgeladen werden ins Justiziariat oder in ein Dezernat, die da mitarbeiten und denen dann auch Dinge erzählt werden, damit die Uni nach außen hin nicht beschädigt wird. Und ne, also das kann ich in dieser Logik, kann ich das auch verstehen. Und andererseits, ne, ist, wie gesagt, glaube ich, dass da auch ganz viel Möglichkeit des Machtmissbrauchs ist, weil dieses System einfach geschlossen ist, beziehungsweise ich kann mir auch vorstellen, ne, man fragt sich ja bei solchen Fällen auch, ja, warum hat dann von den anderen Profs nichts gesagt oder warum, ne, also so dein Prof hat ja gesagt, hey, super, gib ab, du bist durch, ne? Also bereite die Disputation vor. Der kannte deine Arbeit oder Teile deiner Arbeit. Und das ist ja eigentlich so das große Unglauben, dass man so sagt, so wie kann das jetzt passieren? Ne? Und dann denkt man sich ja auch, na ja, okay, das sind Kollegen, ne? Und die werden sich gegenseitig wahrscheinlich keine, wegen sowas, wegen so einer popligen Diss, irgendwie keine lebenslange Feindschaft irgendwie aufbürden oder haben keine Zeit oder keine Lust, das auszudiskutieren. Ne? Und dass zum Beispiel sich Promotionsbetreuende auch nicht hinter ihre Promovierenden stellen, finde ich auch sehr merkwürdig. Ne? Weil eigentlich eine abgelehnte Dissertation ja eigentlich auch was darüber aussagt, wie die betreut worden ist. Ne? Also so, das heißt, ich beschädige mich als Prof ja selber, wenn ich eine Diss ablehne, weil ich sagen muss, oder nicht, also ich will nicht sagen, ich beschädige mich automatisch selber, das will ich nicht sagen. Das will ich jetzt an die ganzen Profs sagen, die sagen, nee, aber das stimmt nicht, weil ich habe so eine schlechte, also ne, es gibt bestimmt auch so Fälle von
Absolut.
resistenten Promovierenden, sagen wir mal so. Selten, aber möglicherweise gibt es die, ich weiß es nicht genau. Aber ich würde ja sagen, das ist eigentlich auch ein bisschen so ein Armutszeugnis für den Prof, weil ne, mit einer vernünftigen Kommunikation, Kooperation, Beratung hätte das auch eine gute Dissertation werden können, zumal ja auch mindestens ein Drittel des Textes irgendwie ganz in Ordnung war. Ne? Also.
Ja, das ist auch irgendwie, also ich bin auch danach, muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der dann denkt so, Gott, mich darf nie jemand irgendwie kritisieren oder irgendwie, ich bin schon hart mit mir selbst auch in die Kritik gegangen, also nach manchen Ablehnungen und habe auch wirklich intensiv überdacht, wie, was ich besser machen kann oder auch so, also man lernt ja auch so im Leben Dinge, manche Dinge kann man gut, manche kann man okay und so. Und es ist mir auch schon, mir sind so meine Kritikpunkte und Fehler oder Schwachpunkte auch durchaus bekannt. Aber ich weiß halt auch, was ich kann. Und das ist halt das Komische, weil ich, das ist auch so ein bisschen verrückt, weil ich schreibe Gutachten für Landesdenkmalämter. Ich bin überall in der Praxis mit drin, auch in der Theorie und halt Vorträge. Und irgendwie so, auf einmal ist es so zwiespältig. Also es ist ein ganz komisches und dieses, nicht miteinander kommunizieren, ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz großes Problem. Und das würde ich auch die Betreuenden immer darum bitten, dass man da gerade um so eine Sache, ich meine, keiner, ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal wegen irgendeiner Geschichte aus der Universität mal einen Anwalt nehmen muss. Und es hat wirklich finanziell wehgetan, muss ich auch sagen. Aber da muss es ja eigentlich gar nicht hinkommen, wenn man miteinander spricht. Also das ist ja, finde ich komisch irgendwie. Das ist seltsam. Oder auch so, dass es so viele Reglements gibt, an die sich die Doktoranden und Doktorandinnen halten müssen, die ganz streng bewacht werden. Und so wie ich das jetzt mitbekomme, gibt es diese Reglements, Zeitrahmen, Verpflichtungen, Termine scheinbar für Betreuende von Promotionen nicht in dem Ausmaß, sagen wir es mal so. Also das ist so.
Ja, ich glaube, das ist so lange möglich, ne? Wir haben ja in Deutschland das System, dass die Personen, die die Dissertation betreuen, auch die Gutachten schreiben.
Ja.
Das heißt, es macht irgendwie diesen Machtmissbrauch auch möglich.
Ja.
Ne? Wenn das jetzt so wäre, dass du betreut wirst, also theoretisch mal angenommen, du wärst mal so betreut worden, ne? Und jemand anders würde das Gutachten schreiben, dann wäre dieser Missbrauch, dich da zu verheizen, zum Beispiel zu sagen, hier, schreib doch noch mal diesen Zwischenbericht und mach mal hier und mach mal da. Du hast ja auch viele Sachen gemacht, also unbezahlte Arbeit,
Ja.
in der Hoffnung, dass dadurch die Betreuungsleistung sozusagen abgegolten ist. Ne?
Ja.
Also so das
Ja. Nee, weil mir auch was daran einfach lag, dass dieses, unser DFG-Projekt ist ja eine schöne Sache, so insgesamt. Das ist wirklich ein richtig schönes, inhaltlich ein schönes Projekt. Mir auch was daran lag, dass es gut wird, so. Und der, ich, dann waren auch so, um das nochmal nachzuschieben, als er damals dann der Doktorvater zu mir meinte, ja, ich, denn, weißt du, wenn ich deine Texte damit für den DFG-Bericht, dann steht doch der Name wenigstens da drunter. Das mache ich dann schon. So eine Sätze, da denkt man echt so, ach Mensch, danke. Das ist ja schön.
Die Frage aller Fragen.
Ja.
Was hättest du anders gemacht? So im Nachhinein.
Ich glaube, ich wäre gut gewesen oder ich würde früher, also auf den Tisch gehauen habe ich während des ganzen Prozesses immer mal wieder, aber nur unter vier Augen. Ich glaube, es ist gut, möglichst früh, wenn Probleme auftreten, Dritte mit reinzuholen und da auch ehrlich und offen zu kommunizieren, was aus der persönlichen Sicht Probleme sind. Habe ich damals auch gemacht, ist aber offensichtlich nicht ausreichend. Und vielleicht hätte ich auch schon bei der ersten Ablehnung genauer hingucken sollen. Und nochmal, das wäre, glaube ich, auch gut gewesen. Also ich glaube, mehr anders kommunizieren oder früher mehr hinterfragen oder so, ich weiß gar nicht, oder mehr darauf achten, dass mein Text auch mein Text ist. Also ich habe mir, glaube ich, an vielen Punkten auch ein bisschen zu viel reinreden lassen. Also durch den Erstgutachter, wie er sich Dinge vorstellt und wünscht. Und dadurch ist es, glaube ich, an manchen Punkten auch so ein bisschen eine fremde Arbeit geworden. Es klingt jetzt komisch, aber so ein bisschen so, manchmal so eine Richtung gegangen, die eigentlich nicht
Die du
meine ist
nicht
so.
wolltest.
Aber ich glaube, wichtig ist auch offen kommunizieren an der Uni, möglichst früh, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Leute mit ins Boot holen. An für sich gibt es ja an den Unis auch immer Ansprechpartner, die das mitmachen können. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. sich das zu trauen. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig generell, dass sowas gemacht wird und man redet, kommuniziert, versucht, Lösungen zu finden, Dritte dazu holt, die das irgendwie versuchen, also nicht friedlich zu klären miteinander oder.
Ich finde total gut. Also erstmal ein Schritt ist ja auch schon, dass du da jetzt drüber sprichst, ne? Und dass so
Ja.
du darfst es auch, also ne, also ich darf den Podcast auch öffentlich machen, ne? Weil das sind ja Geschichten, die ich hin und wieder erlebe, aber die einfach
Ja.
so vertraulich bleiben müssen, dass da niemand von erfährt. Ich wollte noch eine Sache nachfragen. Du hast eben gesagt, du hättest nach der ersten Ablehnung genauer hingucken müssen. Was hast du damit gemeint?
Na, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich, also damals, liegt jetzt so weit weg, aber mehr Vertrauen noch in die Hochschulpolitik sozusagen hatte und dachte, wenn so eine große wissenschaftliche Arbeit abgelehnt wird, also mir kam überhaupt nicht die Frage in den Kopf, ob das überhaupt okay war, dass die abgelehnt wurde. Also ob das vielleicht da an dem Punkt schon geholfen hätte zu sagen, können wir mal bitte jemand Drittes drauf gucken? Kann mir mal jemand ganz, ganz genau erklären, warum das jetzt nicht ausreicht? Weil der Sprung zwischen bereite mal deine Disputation vor und nehmen wir nicht an, der ist ja doch sehr groß. Also das habe ich da, glaube ich, noch nicht ausreichend drauf reagiert vielleicht. Also
Hast du das Gefühl, dass du auch teilweise falsche Stellen an der Hochschule einbezogen hast? Also, oder dass die dich nicht gut beraten haben?
das kann, glaube ich, gut sein. Also ich glaube, so ein Problem war, glaube ich, auch, dass das Doktorandenkolloquium, an dem ich damals teilgenommen habe, das war sehr gut. Aber ich glaube, das war auch immer sehr eng verknüpft mit meinem Erstgutachter. Also von daher, ich bin schon generell schon eigentlich so ein Mensch, der so Probleme, die so im Berufsfeld und so auch privat auftreten, dann auch anspricht. Aber da, vielleicht habe ich mich da nicht so richtig auf der richtigen Plattform gefühlt, das kann gut sein. Und habe mich auch, also ich habe ja auch mit ihm, mit dem Betreuer damals auch gesprochen, dass ich mir eine andere Kommunikation wünsche und dass wir mehr im Austausch sein müssen, ob die anderen Projektbeteiligten noch ein bisschen besser mit einbeziehen. Und das war aber irgendwie, habe ich mich, glaube ich, manchmal zu schnell abbügeln lassen. So.
Dann kommt jetzt eine der letzten Fragen. Eigentlich habe ich noch zwei Fragen, nämlich so, wie gehst du da jetzt mit um? Weil du hast es anscheinend ja irgendwelche Schocks hast du ja schon hinter dir gelassen, wenn du jetzt so
Ja.
drüber reden kannst, ohne allzu betroffen zu sein. Das ist die eine Frage, wie gehst du damit um? Und die andere ist natürlich, wie geht's dann weiter jetzt? Welche Entscheidung hast du jetzt getroffen?
Wie gehe ich damit um? Also ich hatte schon eine Phase, da ging es mir wirklich schlecht. Das muss ich auch, kann ich auch so sagen. Also, weil ich das auch richtig auch körperlich gespürt habe, dass es einfach so eine ist. Und andererseits ist dabei auch eine Riesenlast von mir abgefallen, weil dieser ganze Streitprozess da endlich mal irgendein Ende gefunden hat. Ganz kleiner Augenblick mal ganz kurz. Ganz kleiner Augenblick mal. Verzeihung, mein Sohn.
Ja, kein Ding, schneide ich gleich raus.
Und andererseits habe ich auch, das hatte ich vorher einmal schon gemacht, das hatte ich vor längerer Zeit schon mal zwischendurch gemacht, während des Schreibens, als es so eine sehr anstrengende Schreibphase war. Da hatte ich wahrscheinlich schon irgend so ein Bauchgefühl und habe mich mal auf den schlimmsten Moment, den es geben kann, vorbereitet und habe mir überlegt, habe mich hingesetzt, habe mir mal ein ganz großes Blatt genommen und habe mir aufgeschrieben, was ich eigentlich während des ganzen Promotionsprozesses für mich gelernt habe. So, also und dann war das, und es ist erstaunlich viel geworden. Das ging so um fachliche Sachen, so um Soft Skills, um so ein Netzwerk, was sich da gebildet hat. Und es war wirklich viel. Und dann habe ich dann irgendwie auch so gedacht, dass wenn alle Stricke reißen und es total in eine Richtung geht, die ich mir damals ehrlich gesagt noch gar nicht so schlimm vorgestellt hatte, dann bleibt dieses Blatt übrig und all die Dinge, die da drauf stehen. Und das war, habe ich auch wirklich verinnerlicht. Und es kommt jetzt langsam auch so wieder hoch. Also, dass ich so, und das Thema ist ja auch, kann ja, es heißt ja jetzt nicht, dass ich mich nie wieder mit diesen Gebäuden beschäftigen darf. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, da irgendwie was drüber zu schreiben, zum Beispiel. Oder da, ich habe auch viele, also ich habe da wirklich viel mitgenommen, auch so wirklich ein großes Paket an Dingen, die ich gelernt habe. Auch im Umgang mit Menschen, genau, auch das. Und das nehme ich mit so. Das versuche ich so ins Positive zu rücken und auch so beizubehalten.
Ist
Genau.
ja bedauern auch, dass der Titel jetzt nicht vor deinem Namen steht.
Ja. Also da muss ich aber auch immer sagen, bei mir war das nie so. Also ich habe nie vorgehabt, an der Universität zu arbeiten. Also nach dieser WM-Stelle. Weil das nicht so mein Berufsumfeld ist, was ich bevorzuge, sagen wir es mal so. Und aber ich es ist traurig, weil ich gewisse Forschungsgelder nicht bekommen werde. Also im Alleingang sozusagen, das wird ohne Doktortitel jetzt nicht gehen. Und so bestimmte Projekte, Aufgaben, die werden mir jetzt verwehrt bleiben, weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann, mich nochmal in meinem Leben an eine Doktorarbeit zu setzen. Das ist
Ja,
eher
verstehe.
unwahrscheinlich, sagen wir es mal so.
Ja.
Also da bleibt schon auch eine dicke Narbe übrig. Das kann man schon absolut. Und das ist auch bitter,
Ja.
dass der mir jetzt verwehrt bleibt. Und ich finde es einfach unfair auch. Das ist das Problem. Und
Ja.
ich denke immer noch, dass ich sehr ordentlich wissenschaftlich arbeiten kann. Und ja, also das ist schon so ein. Und mir wäre es halt selber sehr, sehr wichtig, dass andere, die von sowas betroffen sind, anfangen zu sprechen.
Ja, da danke ich dir auch für, dass du das machst und ich hoffe, dass du ja, dass die Narbe ein bisschen verblasst. Und ich
Bestimmt.
weiß, dass, ne, das ist jetzt ein Teil deines Lebens. Da hast
Ja.
du nicht nur Zeit investiert und nicht nur Geld investiert, sondern auch ganz viel Hoffnung und ja, weitere Ressourcen, ne, emotionale Ressourcen. Und ne, ich meine, ne, alleinerziehend, berufstätig promovieren, ne, ist ja auch noch mal wirklich so ein Ding. Und da wünsche ich dir, dass du dir auch da sehr bewusst ist, dass du da ganz viel geleistet hast und ganz viel gelernt hast, aber auch ganz viel geleistet hast. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert
Ja.
jetzt?
Also ich muss gestehen, direkt nach der Ablehnung war ich wirklich kurz davor, mein Berufsfeld über Bord zu schmeißen. Aber da habe ich ganz viele Menschen um mich rum gehabt, die auch gesagt haben, das ist wenige Menschen, also ich mache das ja schon immer, also ich bin schon immer in der Bauforschung tätig und ich wollte das schon seit meinem Abitur auch machen und bin immer begeistert dabei und kann auch Leute damit anstecken, sich auch dafür zu begeistern. Das kann ich auch immer noch. Und da haben mich glücklicherweise Leute darauf hingewiesen, haben gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, das wäre so verrückt, wenn jemand, der seinen Beruf so liebt, damit jetzt einfach aufhört und sich was anderes sucht. Also ich bleibe da dran. Und ich bin ja auch immer noch in Architekturbüros tätig und mache auch das, was ich da halt so mache in dem Berufsfeld. Und ja, das wird jetzt so der weitergehen vielleicht. Ich habe so ein paar, zwei, drei kleinere Projekte, die ich jetzt noch nicht so, die gerade noch in mir aufkeimen, mich auch so ein bisschen beflügeln, weil die wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, dieses Thema nicht komplett loszulassen. So. Also ich muss für mich, möchte ich gerne noch irgendeine Sache finden. Ich brauche noch irgend so einen haptischen Abschluss. Also irgendwas, was ich in der Hand habe und abgeben kann, was mit diesem Thema zusammen zu tun hat. Sagen wir es mal so.
Was könnte das denn sein? Also was stellt man sich denn da so vor? Ein Buch vielleicht?
Vielleicht.
Ja. Ja, ein Buch oder irgendwie ein Film oder
Ja,
also
irgendwas, weil ich arbeite ja
ja.
auch ganz viel mit Zeitzeugen. Also ich habe auch
Ja.
jeden Fundus und ich habe auch eine ganze lange Geschichte in meinem Kopf,
Ja.
Vielleicht soll die da mal raus. Mal gucken. Also das sind
Mach
aber
das.
so.
Mach das. Das hört sich gut an. Schön. Ach, das freut mich. Also es das heißt irgendwie, da entsteht doch noch weiter was.
Ja, aber vielleicht weniger an Kooperation mit
Ja. Ja. Ne? Gibt auch andere coole Sachen.
Genau.
Also, Anne, wenn du jemals wieder promovierst, dann melde dich bei mir. Dann möchte ich dich bitte
Hilfe.
beraten dürfen.
Ja, bitte. Mal sehen. Ich würde glatt noch, wenn irgendjemand, was ich noch anbieten würde, wenn irgendjemand auch so in einer ähnlichen Situation ist und mal irgendwie, ich weiß nicht, mal was loswerden möchte oder mal eine kleine Erstunterstützung braucht, einen Tipp, würde ich, können wir gerne Kontakt miteinander aufnehmen. Also die müssen
Okay.
jetzt nicht direkt unter den Podcast voll und meine Daten runter. Auf gar
Aber
keinen
die können sich bei
Fall. Aber
mir
so.
melden und sagen, Mensch,
Genau.
da war doch mal eine, die deren Dissertation ist zweimal abgelehnt worden und die hat trotzdem glücklich weitergelebt irgendwann, nachdem
Ja.
der Stock vorbei war. So, gib
Genau.
mir doch mal die E-Mail-Adresse dann.
Lieber, falls jemand sich auch motiviert fühlt, irgendwie mal zu sprechen, weil ich kenne auch
Ja.
mittlerweile noch einige Anlaufstellen. Und ich glaube,
Ja.
je mehr Leute sich da so an die
Ja.
wenden, ist gar nicht schlecht. So. Weil das wird sich dann
Ja.
irgendwas ändern, wenn
Das finde ich
eben.
toll. Ich werde auf jeden Fall, es wird hier im nächsten, innerhalb des nächsten Monats auch nochmal einen Podcast über dieses Thema Ombudsmann für die Wissenschaft geben. Und wird da auch nochmal, wahrscheinlich werde ich dann einfach nochmal einen Blogbeitrag machen, wo ich so die ganzen Sachen, also schick mir gerne was, wo ich auch die ganzen Sachen nochmal verlinke. Wenn, was man tun kann, wenn die Dissertation, die Promotion auf diese Art und Weise herausfordernd wird. Liebe Anne, ich danke dir sehr.
Ich danke dir
Und
sehr für die Plattform und genau.
ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und wie gesagt, ne, wenn du noch was, wenn du noch mal promovierst, dann weißt du, wo ich bin. Okay.
Weiß ich.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ich bin total froh, dass Anne hier war und uns erzählt hat, mit uns geteilt hat, was ihre Sorgen waren. Und ich glaube, dass wir hier in dieser Erzählung wenig von dem Schmerz und den Tränen mitbekommen haben, dass wir jetzt Zeuge sozusagen ich hätte fast gesagt, Scheiterns. Und vielleicht ist es auch ein Scheitern. Man muss ja auch nicht immer so tun, als wäre das nicht so gewesen. Aber wir sind Zeuge davon, dass jemand auch irgendwann mal drüber stehen kann. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar über diese Episode und freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wünsche dir einen guten weiteren Weg, dass dir sowas nicht passiert. Und wir hören uns dann nächste Woche. Komm gut voran, deine Jutta Bergen.